Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der LGT, Ihrer Privatbank in der Schweiz.
NZZ Akzent.
مساء الخير، أنا نصرة جميل عبد الدايم.
Das ist Nasra Abdel Dayem. Die Palästinenserin lebt in Gaza und hat schon 5 Kriege erlebt. Und Jonas, sie sagt hier, alle Kriege davor waren zusammen nicht halb so schlimm wie dieser jetzt.
Ja, das ist natürlich eine eindrückliche Aussage und sie fasst halt irgendwie auch diese Katastrophe zusammen, die Nasra im vergangenen Jahr erlebt hat, so wie viele andere Leute im Gazastreifen. Sie ist eine von tausenden Menschen, hunderttausenden Menschen, die im Gazastreifen eigentlich seit einem Jahr ums Überleben kämpfen und das unter widrigsten Bedingungen. Mhm. Und man kann schon sagen, das Leben im Gazastreifen war nie völlig unbeschwert, gerade nicht unter der Herrschaft der Hamas. Mhm. Aber jetzt seit dem 7. Oktober 2023 ist das Leben in Gaza wirklich zur Hölle geworden.
Seit einem Jahr kämpfen Palästinenserinnen und Palästinenser mit dem Tod, Hunger und großem Leid. Unser Nahostredaktor Jonas Roth erzählt, wie die Menschen versuchen, ihren Alltag zu meistern. Ich bin Nadine Landert. Wie muss ich mir das Leben von Nasra denn vorstellen?
Nasra lebt heute gemeinsam mit ihrem Mann in Khan Yunis, das ist im südlichen Gazastreifen, und dort bewohnen sie zu zweit ein Zelt, wobei Nasra sagt, man kann es nicht mal ein Zelt nennen, es ist eigentlich ein Aufbau aus löchrigen Decken, der nicht einmal das Wasser zurückhalten mag. Vor dem Krieg lebte sie ganz im Norden des Gazastreifens und lebte dort in einem mehrstöckigen Haus. Im Erdgeschoss hatte sie eine Wohnung mit ihrem Mann. Das war für sie wichtig, dass sie im Erdgeschoss leben kann, weil ihr Mann ist komplett gelähmt und sie ist eigentlich die Einzige, die sich um ihn kümmern kann. Ihr Haus wurde eigentlich schon früh im Krieg bombardiert, es wurde zerstört. Sie musste fliehen. Und nach der ersten Flucht musste sie noch 4 weitere Male fliehen, also weil halt die Kämpfe sich immer weiter ausgeweitet haben. Und jedes Mal war sie es, die ihren Mann von Ort zu Ort getragen hat. Sie hatte einen Bruder, der ist aber in diesem Krieg getötet worden. Und jetzt ist es eigentlich nur noch sie, die sich um ihren Mann kümmert.
Wie kommt es, dass wir Ihre Stimme hören dürfen? Weil eine Reise nach Gaza ist ja jetzt nicht möglich.
Genau, also ich war selber nicht in Gaza. Das geht nicht. Seit einem Jahr können internationale Journalisten nicht in den Gazastreifen gehen. Wir haben aber Kontakt mit lokalen Mitarbeitern der NZZ, die in Gaza leben. Und mit diesen stehen wir im Austausch. Und jetzt in diesem Fall sind diese Leute rausgegangen und haben für uns Interviews mit Palästinenserinnen und Palästinensern geführt. Und Nasra war eine davon. Ja, und Nasra hat uns dann weitererzählt, wie unglaublich schwierig es ist, ihren Mann unter diesen Umständen zu betreuen. Also ein komplett gelähmter Mensch, der braucht halt Betreuung und Medikamente. Und gerade Medikamente sind nur sehr schwer erhältlich und sie sind teuer. Nasra kann sie sich eigentlich nur leisten, wenn sie Geld von Freunden oder Nachbarn bekommt, weil sie selbst ist nicht berufstätig. Auch die Nahrungsmittel sind extrem teuer geworden. Und sie hat uns zum Beispiel erzählt, ihr Mann vertrage Essen aus Dosen nicht. Ui. Und das sind halt
das, was wahrscheinlich von den Hilfsgütern runterkommt am ehesten, oder?
Genau. Und deshalb versucht sie so gut wie möglich auf den Märkten noch irgendwie frisches Gemüse und so zu bekommen, aber auch das ist extrem schwierig. Und sie ist natürlich deshalb sehr angewiesen darauf, dass Hilfslieferungen in den Gazastreifen kommen. Sie geht jeden Tag zur Ausgabestelle, wo es Essen gibt, aber manchmal hat es dann halt auch dort nichts.
Und sie sagt eben, dass dieser Krieg viel schlimmer sei als alle Kriege, die sie erlebt hat, zusammen. Ist das jetzt ihre persönliche Wahrnehmung, ihr Schicksal, oder zeigt sich das auch in Zahlen?
Nein, das zeigt sich absolut in Zahlen und das ist sichtbar. Also noch nie hat ein Krieg zwischen Israel und der Hamas für derart große Zerstörungen, für derart viel Tod und Leid gesorgt. Ein großer Teil der Gebäude im Gazastreifen ist zerstört oder beschädigt. Laut den von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörden im Gazastreifen wurden 42.000 Menschen bisher getötet. Diese Zahlen lassen sich nicht überprüfen und da sind wohl auch Hamas-Kämpfer mit eingerechnet. Mhm. Aber trotzdem, auch Israel bestreitet ja nicht, dass seine Bombenangriffe auf den Gazastreifen nicht auch immer wieder zivile Opfer fordern. Und es sind wohl tausende Frauen und Kinder und unbeteiligte Zivilisten unter den Opfern im Gazastreifen. Und dieser Krieg, der nun seit mehr als einem Jahr anhält, der hat den Gazastreifen zerstört. Ein Großteil der Bewohner des Gazastreifens lebt nicht mehr in den eigenen Häusern, sind angewiesen auf Hilfslieferungen, die auch nur sehr langsam und unter komplizierten Bedingungen in den Gazastreifen kommen. Und seit Monaten warnen internationale Organisationen, dass man kurz vor einer Hungersnot steht. Die Versorgungslage ist einfach dramatisch, nach wie vor.
Wasim Younes, 16 Jahre.
Von
Gaza.
Von
Nasser.
Ja, unsere Mitarbeiter vor Ort, sie haben auch mit ihm hier gesprochen. Das ist Wasim Younes. Er ist erst 16 Jahre alt und auch das Haus seiner Familie wurde relativ früh in diesem Krieg bombardiert. Er wurde auch mehrfach vertrieben. Er hat mir noch erzählt, ja, als es losgegangen sei am 7. Oktober 2023, da habe seine Mutter die Sachen zusammengepackt, so wie früher jeweils auch. Und dieser Krieg war aber anders. Er sagt, diesmal hat er 7 Familienmitglieder und Freunde verloren, die bei Angriffen getötet wurden. Und auch seine Familie lebt jetzt in einem zerrissenen Zelt, das weder vor Hitze noch vor Kälte schützt. Und es sei extrem schwierig, an Lebensmittel zu kommen, an sauberes Wasser. Das sei eigentlich mittlerweile seine Hauptbeschäftigung, irgendwie seine Familie zu unterstützen mit Lebensmitteln. Er hat jetzt sozusagen einen Job. Er sitzt am Straßenrand unter einem kleinen Sonnenschirm und verkauft Sonnenblumenkerne, die er offenbar irgendwo auftreiben konnte. Und damit beschert er seiner Familie ein minimales Einkommen, mit dem sie dann vielleicht weitere Lebensmittel beschaffen können.
Anstatt in die Schule gehen zu können, oder? Als 16-Jähriger.
Genau, das sagt er auch. Eigentlich sollte ich als Teenager jetzt doch in der Schule sein, aber dieser Krieg hat uns unsere grundlegendsten Rechte beraubt, den Rechten auf Bildung und das Leben in Sicherheit. Und interessant ist, was ihm eben auch sagt. Er sagt, die Hamas hätte diesen Angriff auf Israel nicht tun sollen, weil schau dir an, was das alles ausgelöst hat. Schau dir die Zerstörung an. Und auch die Zerstörung meiner Zukunft.
Hätte denn die Hamas diese katastrophale Entwicklung nicht kommen sehen müssen? Also mit dem Angriff auf Israel am 7. Oktober mussten die Terroristen ja damit rechnen, dass Israel in aller Härte zurückschlägt und damit ja eigentlich das eigene Volk trifft.
Ja, also die Hamas-Terroristen haben damit gerechnet. Sie wussten, dass so etwas kommen wird. Ob sie wussten, dass so ein großer Krieg auf sie zukommt, können wir natürlich nicht sagen. Aber das gehörte auch zu ihrem Kalkül, eine Reaktion Israels. Die getöteten Zivilisten sind hiermit einberechnet. Also es gibt überlieferte Zitate vom Hamas-Chef Yahya Sinwar, der sagt, das seien notwendige Opfer, die erbracht werden müssten in diesem Krieg. Er rechnet natürlich auch damit, dass dadurch der internationale Druck auf Israel so stark steigt, damit es einem Ende des Krieges zustimmen muss. Mhm. Und Die Hamas spielt ganz bewusst mit diesen Leuten, weil sie sind ein Mittel zum Zweck. Man sieht das zum Teil auch an der Kriegsführung der Hamas, die ganz bewusst sich in zivilen Gebieten verschanzt, ihren Krieg aus zivilen Gebäuden herausführt oder sich trifft in Schulen, wo auch Flüchtlinge untergebracht sind. Und wenn es dann zu Angriffen kommt, dann gibt es dort halt auch zivile Opfer und Kollateralschäden. Und das ist natürlich mit einberechnet von der Hamas.
Wir sind gleich zurück.
In einem turbulenten Marktumfeld brauchen Anleger einen verlässlichen und vertrauenswürdigen Partner. Die langfristige Ausrichtung von LGT Private Banking gibt ihnen Stabilität und Sicherheit. Mehr erfahren Sie unter www.lgt.com.
طبيب مقيم جراحة عامة مستشفى الشفاء عمري 32 سنة.
Mit wem habt ihr hier sprechen können?
Das hier ist Dr. Said. Es ist einer von all den Ärzten, die inmitten dieser Situation sich um die Verletzten kümmern müssen. Er war früher Chirurg in Nordgaza, wurde aber selbst mehrfach vertrieben, weil diese Kliniken nicht mehr sicher waren, weil seine Familie nicht mehr sicher war. Jetzt befindet er sich auch in Khan Yunis, wo er im sogenannten europäischen Spital arbeitet. Jeden Tag kommen Verletzte und auch Leute, die ihre Verletzungen schon vor Monaten erlitten haben, aber die halt nie richtig verheilt sind, die nach wie vor medizinische Betreuung brauchen. Und er sagt halt, kein Spital dieser Welt kann mit so einem Ansturm umgehen. Kein Ärzteteam dieser Welt hält diesen Druck aus, aber diese Leute brauchen mich und deshalb weigere ich mich eigentlich aufzugeben.
Das ist unglaublich. Und also unter schwierigsten Bedingungen einen solchen Ansturm von Verletzten und Kranken zu bewältigen, das kann man sich gar nicht vorstellen, oder? Und wahrscheinlich ja auch Mittel, die fehlen.
Ja, also es fehlt an allem. Die Notaufnahmen sind völlig überlastet. Und man muss sehen, also auch Dr. Said lebt jetzt in einem Zelt. Und er sagt, also er leide einerseits als Arzt, der wisse, dass er nicht genug für die Patienten tun kann. Und er leide andererseits aber auch als Vater, der seinen Kindern und seiner Frau keine Sicherheit bieten kann. Und es sei seine Angst, dass er irgendwann im Spital arbeitet und dann eines seiner Familienmitglieder vor ihm auf dem Tisch liegt. Und Dr. Said ist sehr pessimistisch, was diesen Krieg angeht. Also er sagt, er habe eigentlich keine Hoffnung mehr darauf, dass dieser Krieg bald enden wird. Und dabei sei, also aus seiner Sicht, die Lösung ja so klar. Also das palästinensische Volk habe einen Wunsch nach Freiheit, nach einer eigenen Identität und nach einem unabhängigen Staat, in dem sie in Frieden und in Sicherheit leben könnten. Aber er sagt selber, in der aktuellen Situation sieht es danach aus, dass alles nur noch schlimmer wird.
Also als wäre der Tod, das Leid, der Hunger nicht schlimm genug. Dazu kommt diese Hoffnungslosigkeit der Menschen.
Ja, ich glaube, Hoffnungslosigkeit fasst das gut zusammen. Wenn man mit Leuten aus Gaza spricht, ist das einfach diese Emotion, die man da am meisten herausspürt. Ich meine, es war schon vorher nicht irgendwie eine extrem hoffnungsvolle Situation im Gazastreifen durch die Blockadepolitik, durch das Hamas-Regime. Und es war ja auch vorher nicht wirklich ein politischer Plan auf dem Weg, der jetzt die Situation für die Palästinenser massiv verbessert hätte. Aber jetzt im letzten Jahr hat sich das alles einfach nochmal massiv verschlimmert. Die Menschen sehen keinen Ausweg, sie sind einfach erschöpft, müde und ja, es ist eigentlich das Ende der Zuversicht erreicht, ja.
Ist das so? Also ist so etwas wie ein eigener palästinensischer Staat jetzt wirklich nicht mehr denkbar?
Also ich glaube, das ist jetzt, spätestens jetzt, in sehr, sehr weite Ferne gerückt. Es war schon vor diesem Krieg nicht so, dass da irgendetwas auf dem Tisch gelegen wäre. Aber jetzt mal abgesehen von dieser Frage nach einer Zwei-Staaten-Lösung oder einem palästinensischen Staat, auch ein Ende des Krieges, ein Waffenstillstand ist ja derzeit überhaupt nicht absehbar. Mhm. Also die Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas, die sich über Monate hingezogen haben, wo es darum ging, einen Waffenstillstand zu vereinbaren und die Freilassung der Geiseln zu ermöglichen, diese Verhandlungen finden im Moment gar nicht mehr statt.
Weil?
Einerseits, weil offensichtlich sowohl Yahya Sinwar, der Hamas-Chef, als auch Benjamin Netanyahu, der israelische Ministerpräsident, wohl derzeit keinen allzu großen Nutzen in einem solchen Abkommen sehen, weil sie beide ihre Bedingungen nicht erfüllt sehen. Und andererseits hat sich dieser Krieg ja auch massiv ausgeweitet jetzt in den letzten Wochen. Mhm. Also heute stehen israelische Truppen in Libanon. Wir haben einen Konflikt zu Iran, der sich noch weiter ausweiten könnte. Und der Fokus liegt jetzt halt nicht mehr auf dem Gazastreifen. Mhm. Ja, und selbst wenn jetzt ein solches Abkommen für einen Waffenstillstand zustande käme, wenn sich die beiden Seiten einig würden, ist nach wie vor völlig unklar, wie es denn mit diesem Gazastreifen überhaupt weitergeht. Also wer soll dieses Küstengebiet regieren? Wer soll die Polizeikräfte stellen? Es gibt da diverse Ideen von diversen Leuten, aber von der israelischen Regierung werden hier, soweit ich sehe, keine konkreten Pläne verfolgt. Dass die Hamas wieder übernimmt, ist nicht nur aus israelischer Sicht, sondern auch aus Sicht vieler arabischer Nachbarstaaten eigentlich ausgeschlossen. Mhm. Viele Leute sprechen davon, dass die palästinensische Regierung aus dem Westjordanland, also dem zweiten palästinensischen Gebiet,
also die Autonomiebehörde.
Genau, die Autonomiebehörde, dass die übernehmen soll. Aber auch die ist intern völlig zerstritten. Sie ist mit der Hamas zerstritten. Sie kann sich nicht auf irgendwie eine Strategie einigen. Sie schafft es nicht mal, sich selbst zu reformieren, was eigentlich eine Voraussetzung für einen Wandel wäre. Mhm. Und in dieser Gemengelage ist es einfach wahnsinnig schwierig, irgendwo einen Funken Hoffnung zu entdecken. Also ich meine, worauf sollen denn diese Leute jetzt noch hoffen? Und wenn wir uns jetzt an Nasra vom Anfang erinnern, sie spricht eigentlich überhaupt nicht von Zwei-Staaten-Lösung oder von einer politischen Lösung dieses jahrzehntealten Konflikts, sondern sie sagt, mir ist es eigentlich egal, wer in Zukunft den Gazastreifen regiert, solange sie mit Gerechtigkeit regieren und für Sicherheit sorgen, bin ich zufrieden. Und das zeigt ja eigentlich auch, dass sich diese Leute einfach nur noch wünschen, dass es vorbeigeht, dass dieser Krieg zu Ende ist. Und das ist schon besser als das, was sie jetzt haben.
Danke, Jonas.
Danke dir.
Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.